ARD. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Erich Kliefert, Karel Fröhlich, Antoni Biel, Elisabeth Büchsel. Künstlerinnen und Künstler, die im 19. und 20. Jahrhundert in Stralsund gelebt und gearbeitet haben. Wie die Frauen es geschafft haben, trotz aller Widerstände Malerin zu werden und welchen Einfluss Caspar David Friedrich auf die Stralsunder Kunstwelt hatte. Autorin Dorina Kasten hat so manche Anekdote aus dem Leben der Stralsunder Künstlerinnen und Künstler entdeckt, die bisher unerzählt geblieben ist und aufgeschrieben. Wir gehen mit der Autorin durch die Altstadt von Stralsund. Mein Name ist Janet Lindemann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Wir sind hier in der Stralsunder Bahnhofsvorhalle. Neben mir steht Dorina Kasten, die ist Autorin, in Velgast geboren, wohnt in Hohendorf und hat ein Buch geschrieben über die Künstler von Stralsund. Dorina, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Janette, schön, dass wir uns hier getroffen haben.
Hier sind riesige Wandmalereien. Da ist auf der einen Seite die Insel Rügen dargestellt und auf der anderen Seite Stralsund. Und die Bilder, die sind so groß, dass sie in kein Wohnzimmer passen.
Deswegen haben wir uns hier im Bahnhof getroffen. Da geht es zunächst um Erich Kliefert.
Wann hat er die gemalt?
Er hat 1935 den Auftrag vom Rat der Stadt bekommen, diese großen Wandbilder herzustellen und zu schaffen. Die Stadt hat damals versucht, den Tourismus anzukurbeln. Es wurden Broschüren gedruckt, dann Stadtkarten, Landkarten für die Touristen. Und der Plan war, dass alle, die vom Bahnsteig kommen, die müssen ja hier durch, dass sie dann empfangen werden mit Großformat Ansichten der Stadt und des Landes, das sie hier erwartet. Also die Hansestadt ist ja dargestellt, die Altstadtinseln, der Strelasund, der Darß auf der anderen Seite, Hittensee. Er hat auch Symbole nicht ausgelassen wie Neptun oder wenn wir jetzt hier beide von unten nach oben gucken und dann wieder zurück, dann sehen wir, dass die Darstellung eine Vogelperspektive ist. Wir gucken also eigentlich in Vogelperspektive auf die ganze Umgebung. Und wenn man dann so hoch und runter guckt und dann aber doch eigentlich eine Draufsicht hat, dann kann einem schon ein bisschen schwummerig werden. Und ich weiß nicht, ob er das so gewollt hat. Und natürlich hat er die Farben, die hier in unserer Landschaft eine Rolle spielen, verwendet. Das schöne Blau der Ostsee, dann das Rot der Backsteine und natürlich das Gelb, Grün und Ocker der Felder und der vorpommerschen Landschaft eben. Und darauf wollte er die Gäste, die hier durch den Bahnhof kommen, einstimmen.
Was sagen Sie zu den Wandbildern?
Ja, schön, finden wir gut.
Ist ein schönes Ankommen.
Ja, genau. Man kann sich schon mal, sagen wir mal, ein bisschen ausruhen und man kann was Besonderes sehen.
Herrlich, sieht gut aus. Doch, sehr schön.
Sind Ihnen die vorher schon mal aufgefallen?
Nein.
Was ist über ihn bekannt?
Dass er ein strenger Lehrer war. Er war ja Kunstlehrer, Zeichenlehrer am Lyzeum. Er kam ja ursprünglich aus Berlin und dort ist er 1893 geboren und er hat an der Kunstanstalt für Glasmalerei in Berlin gelehrt. Dann ist er an die staatliche Kunstschule gegangen, dann kam der Erste Weltkrieg, da musste er auch hin und dann hat er sein Staatsexamen als Zeichenlehrer abgelegt und kam als Referendar nach Stralsund. Und hier hat er dann seine Frau Mathilde, die auch Malerin, Zeichenlehrerin, Künstlerin war, kennengelernt und die haben dann 1923 geheiratet. Und für sie hat es bedeutet, dass sie nicht mehr in der Schule arbeiten durfte, denn damals griff ja noch der sogenannte Fräulein-Paragraph. Und das hieß, eine verheiratete Lehrerin gab es nicht.
So, wir gehen jetzt hier schon mal raus. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserer nächsten Station. Und wir sind jetzt hier auch schon bei der Marienkirche angekommen. Die befindet sich direkt am Neuen Markt. Jetzt gehen wir mal zum Nordwestportal, denn dort ist nämlich der Eingang. Welcher Künstler hat hier gewirkt? Wen möchtest du uns hier vorstellen?
Hier geht es um Johann Wilhelm Brüggemann. Er hat die Kirche auch gemalt, aber was ich eigentlich erzählen will, ist, dass er den Auftrag hatte, die Innenausgestaltung neu vorzunehmen, 1842 bis 47.
Ja, na dann gehen wir doch auch gleich rein. Was hat er hier genau gemacht?
Johann Wilhelm Brüggemann kam, er ist in Göttingen geboren, er war gar kein Stralsunder. Er hat aber dann sehr lange hier gelebt. Er hat an der Kunstakademie in Kassel studiert und ist dann auf einem Besuch gewesen 1807 bei seiner Schwester in Greifswald und hat dann das Angebot bekommen, Zeichenlehrer in Stralsund zu werden. Und das hat er angenommen Und dann war er am Gymnasium, dann später zunächst an einer höheren Töchterschule und dann am Gymnasium. Er war ein ziemlich beliebter Lehrer hier in Stralsund. Also die Stralsunder mochten ihn wohl. Er hat auch sehr viel Stadtansichten gezeichnet. Er ist in der Umgebung umhergefahren. Er war auf Rügen, hat dort viele Zeichnungen angefertigt, die auch dann lithografiert wurden, war dadurch auch sehr bekannt. Und er war einer derjenigen, die Entwürfe eingereicht haben, um den Chor der Marienkirche neu zu gestalten. Die Marienkirche hatte sehr gelitten in der Franzosenzeit, war zum Teil Heulager. Und als die Franzosen dann abgezogen waren und 1815 dann die Preußenzeit begann, die sogenannte, da hat der Rat beschlossen, die Kirche wiederherzustellen und die Innenausstattung zu verschönern. Und er hat auch Entwürfe eingereicht, neben ihm auch Schinkel und Caspar David Friedrich. Aber es war dann doch kein Geld mehr in der Stadtkasse. Die Baumaßnahmen wurden verschoben. Und so kam es, dass dann am Ende die Entwürfe von Johann Wilhelm Brückemann genommen wurden.
Die ja leider heute nicht mehr zu sehen sind.
Genau.
Ja, jetzt verlassen wir gleich die Marienkirche, denn wir machen uns jetzt auf den Weg zur nächsten Station. Katharina Bamberg und das Johanneskloster. Wir sind jetzt hier im Johanneskloster von Stralsund. Das ist ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Hier ist es ganz ruhig. In der Mitte gibt es eine kleine Rasenfläche. Da sind Bänke. Ringsrum die Fachwerkhäuschen mit den kleinen Fensterläden und bunten Türen. Neben mir steht Dorina Kasten. Sie hat ein Buch geschrieben über die Stralsunder Künstlerinnen und Künstler. Das sind hauptsächlich Malerinnen und Maler. Hier in diesem Johanneskloster hat Katharina Bamberg gewohnt.
Katharina Bamberg war die Tochter des Direktors des städtischen Krankenhauses und sie hat sogar eine doppelte Karriere gemacht, eine medizinische und eine künstlerische, denn im Ersten Weltkrieg hat sie noch die Vollschwesternprüfung abgelegt und hat dann in Lazaretten gearbeitet. Aber hauptsächlich war sie natürlich Künstlerin. 1873 wurde sie geboren. Sie hatte das Glück, dass ihre Eltern nichts dagegen hatten, dass sie Kunst studiert. Denn eigentlich war es in ihrer Generation noch so, dass auch wenn man aus gutem Hause kam, man eben eine Familie gründen sollte, heiraten sollte und sich dann von seinem Mann aushalten lassen sollte. Und der hat das Geld verdient und nicht die Frau. Die hatte sich um die Kinder zu kümmern. Aber sie durfte Malerin werden. Nun war das zu damaliger Zeit auch nicht so einfach. Sie konnte sich ja nicht einfach an einer Kunstakademie einschreiben, sondern sie musste privaten Unterricht nehmen, weil das Privileg hatten eben nur Männer. Das ging erst nach dem Ersten Weltkrieg, nach der Novemberrevolution, also dann quasi in der Weimarer Republik, da ging es dann nach und nach los, dass auch Frauen an Kunstakademien durften. Und bei ihr ging das eben noch nicht. Und so hat sie privaten Unterricht genommen in Berlin bei Ludwig Dettmann, einem Impressionisten, und dann auch noch bei einem Tier- und Landschaftsmaler Oskar Frenzel und hat sich dort ausbilden lassen. Und dann kam sie 1906 zurück und hat sich dann hier als Landschaftsmalerin niedergelassen.
Wo hängen ihre Bilder?
Ihre Bilder gibt es im Stralsund-Museum. Da gibt es einige, und aber dann auch viele im Privatbesitz.
War das auch der Grund, dass so wenig Frauen auch in deinem Buch vertreten sind, dass sie damals nicht malen sollten, durften, weil sie eben in der Küche zu sein hatten, sich um die Kinder kümmern sollten?
Ja, das wird sicherlich der Hauptgrund gewesen sein, dass es für sie so hohe Hürden gab, sich eben ausbilden zu lassen, und viele haben sich das nicht getraut, obwohl sie vielleicht Talent hatten, aber ihnen wurde dann eingeredet, sie können Aquarellieren lernen, können ein bisschen Unterricht nehmen und dann können sie sich damit die Zeit vertreiben, aber es sollte keine davon leben. Das wäre eine zu große Schande nach damaligen Gesichtspunkten gewesen für die Familie, wenn eine Frau Geld verdient, mit Malereien einem Beruf nachgeht.
Wo hat Katharina Bamberg hier gewohnt?
Katharina Bamberg hat seit 1940 direkt auf dem Räucherboden, dem sogenannten, gewohnt. Das waren ehemalige Mönchszellen und die wurden schon nach der Reformation zu kleinen Wohnungen oder kleinen Zimmern ausgebaut als Armenhaus. Und später konnte man sich da aber einmieten. Das hat sie getan 1940 und da hat sie 1200 Reichsmark bezahlt damals, um da eben eine Wohnung zu bekommen. Und da hat sie dann ihre letzten Lebensjahre verbracht. 1966 ist sie dann gestorben.
Welches Bild würdest du als das bekannteste bezeichnen?
Na, ich glaube, sie ist gar nicht mal so bekannt. Wir haben auch für das Cover ein Bild von ihr ausgewählt. Das ist ein Inselblick von Hiddensee, wo man auf den ersten Moment vielleicht denken könnte, dass der von Elisabeth Büchsel ist. Aber das ist nicht so und da werden viele bestimmt überrascht sein. Denn sie hat auch auf Hiddensee gemalt. Zwar hat sie dort nicht gelebt wie Elisabeth Büchsel im Sommerhalbjahr, sondern sie ist nur für mehrere Wochen immer hingefahren, war auch im Hiddensöer Künstlerinnenbund aktiv, hat dort ausgestellt, zusammen mit den anderen Malerinnen, auch mit Elisabeth Büchsel. Sie war immer viel im Café Mehlert am Alten Markt und hatte dort einen Stammplatz. Und wenn sie erschien und hat gesehen, ihr Platz ist besetzt, dann hat sie denjenigen dort vertrieben, weil sie dort sitzen musste.
Ja, und wir gehen jetzt weiter zur Külpstraße. Hier ist der Kunstkarten. Wir sind heute mit Dorina Kasten in Stralsund unterwegs, auf den Spuren der Stralsunder Künstlerinnen und Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts. Wir sind jetzt hier in der Külpstraße und wir stehen vor dem Haus mit der Nummer 6. Das ist ein grün gestrichenes Haus. Das hat 2 Etagen, eine rote Holztür. Hier in diesem Haus ist Karl Fröhlich auf die Welt gekommen. Der berühmteste Scherenschnittkünstler Deutschlands. Wann war das, Dorina?
1821 ist er hier geboren. Sein Vater war Schuhmacher und hieß Johann Fröhlich und seine Mutter hieß lustigerweise Anna Lustig. Und die Eltern haben dann später geheiratet und es sind noch mehr Kinder auf die Welt gekommen. Und als Karl dann 8 war, da sind die Eltern mit den Kindern nach Berlin gegangen. Und er hat aber zeitlebens Verbindung gehalten zu seiner Heimatstadt, zu seinen Verwandten. Und er hat hier auch Freunde gehabt und die er immer mal wieder besucht hat.
Und die Scherenschnitte von Karl Fröhlich, die werden als poesievoll, märchenhaft harmonisch und typisch biedermeierlich beschrieben. Er probierte viel Neues aus und ließ sich auch immer wieder inspirieren.
Er hatte das Ausschneidetalent von seiner Tante, hat er später erzählt, die war Totenfrau. Und hat die Manschetten für die Kerzen an den Särgen ausgeschnitten. Und das fand er wohl gut und hat es nachgemacht und hat dann gemerkt, dass er dafür Talent hat. Und dann hat er angefangen, sogenannte Genreschnitte zu schneiden. Und das waren dann so Familienidylle, Jagdszenen, Leute auf dem Markt, spielende Kinder. Und dann ist er auch der Erste gewesen, der seine eigenen Gedichte, er hat auch kleine Gedichte geschrieben, der hat die dann mit Scherenschnitten illustriert und das Ganze als Buch herausgegeben. Und da gibt es sehr, sehr viele. Die kann man auch heute noch kaufen. Wenn man Glück hat, gibt es die noch.
O wunderbares Prangen mit Leuchten angetan, als käm mit Ruhm gegangen ein Held die Siegesbahn. Es wehen Silberflocken, der Wald blitzt wie Kristall, von allen Türmen die Glocken, die jubeln mit Feierschall. Ein Auszug erschien 1898 in der Stralsundischen Zeitung. Und die Scherenschnitte, wo sind die heute zu sehen?
Also zu sehen sind sie in Wertheim. Dort gibt es ein Museum. Da, die haben Scherenschnitte gesammelt von ihm, weil er dort eine Weile beim Main-Tauberboten gearbeitet hat, eine Zeitung damals. Und da werden Scherenschnitte von ihm ausgestellt, soweit ich weiß. Und ansonsten besitzt das Stralsund-Museum etliche, aber die werden im Moment ja nicht gezeigt. Die sind manchmal sehr klein. Er hat also welche geschnitten, die sind nur 1 Zentimeter breit und hoch. Also wirklich winzige. Das ist sehr filigran alles, besonders wenn er Blattwerk geschnitten hat. Also das ist, kann man mit der Lupe hingucken. Und er hat bis ins hohe Alter geschnitten. Er hat oftmals auch ohne hinzugucken geschnitten unterm Tisch, wenn er irgendwo in der Kneipe war und hat dann seinem Gegenüber plötzlich einen Scherenschnitt überreicht, den er dann gerade da so unterm Tisch vor sich hingeschnitten hat.
Welchen Wert haben die Scherenschnitte heute?
Also ich habe mal welche gesehen, die angeboten wurden für 500 €, aber ich weiß auch von Sammlern, dass sie noch mehr bezahlt haben. Also die sind schon ziemlich hochpreisig, weil das eben was Besonderes ist und weil es auch nicht mehr so viele gibt, die man kaufen kann. Ne?
Zu Zeiten von Karl Fröhlich gab es sehr viele Scherenschnittkünstler, die die Ausschneidekunst gewerbsmäßig betrieben. Die kamen oft aus der Gilde der Miniatur- und Porträtmaler und zogen von Stadt zu Stadt und boten ihre Dienste in Annoncen an.
Solange man sich noch nicht die Porträtmalerei eben leisten konnte, war das sehr modern, einen Scherenschnitt anzufertigen, einen Schattenriss damals. Und so ist es ja mal hervorgegangen. Und dann hat man besonders in der Biedermeierzeit, gab es sehr viele, die Scherenschnitte angefertigt haben. Und da gab es eben solche Talente darunter, wie Karl Fröhlich, der eben sehr, sehr filigran geschnitten hat.
Sammelst du selber auch?
Nein.
Wir sind jetzt auf dem Weg zum Rathaus. Auch am Rathaus geht es um Stralsunder Künstler. Dorina, warum beschäftigst du dich so intensiv mit der Geschichte von Stralsund und den Stralsunder Künstlern?
Na, mich fasziniert das, wie besonders die Frauen ihren Weg gegangen sind, verzichtet haben auf Familie. Das waren starke Frauen in meinen Augen. Sie waren unabhängig und mussten sie sogar ihren Eltern trotzen und sind dann ihren Weg gegangen und haben sich als Malerin trotz aller Widerstände ausbilden lassen.
Wir sind jetzt hier am Rathaus angekommen. Das Rathaus ist ja eins der imposantesten Gebäude Stralsunds aus der Hansezeit. Wir sind jetzt hier im Rathausgang. Um welche Künstler geht es jetzt hier bei dieser Station?
Ja, es geht um Simon Wagner und um Antoni Biel. Und das Rathaus als Standort für uns beide habe ich ausgesucht, weil sie damit zu tun hatten in irgendeiner Weise. Simon Wagner zum Beispiel, der ist 1799 in Stralsund geboren worden und ist dann, als er 2 war, mit seinen Eltern nach Damgarten gegangen. Da kam seine Mutter her und er kam aber zurück in seine Heimatstadt mit 17 und hat sich hier Unterstützer gesucht, weil er gemerkt hat, ich will Maler werden. Hat es auch geschafft und ist dann 1818 mit einem Schreiben in der Tasche die Ossenreher Straße hochgegangen, so habe ich mir das vorgestellt, um das abzugeben beim Rat der Stadt. Und da hat er erklärt, warum er Maler werden möchte. Darin stand nämlich: Ich fühle in mir einen unwiderstehlichen Drang, den erwählten Beruf nach allen möglichen Kräften zu verfolgen. Und er hatte noch ein weiteres Schreiben mit. Caspar David Friedrich war ja auch 1818 in Stralsund und Greifswald im Sommer und er hat wohl hier Bilder von Simon Wagner gesehen und das hat ihn dazu bewegt, ihm auch ein Unterstützerschreiben zu geben für den Rat der Stadt. Und darin hat er also gesagt, dass es das Beste wäre für Simon Wagner, wenn er nach Dresden an die Kunstakademie kommen würde und da wäre er ja selbst auch und könnte ihn dann unterstützen. Das hat er auch bestimmt getan. Er war immer arm, er trug auch immer nur eine Hose, wurde erzählt. Und zwar hatte er die auf dem Trödel gekauft und hat sich eingebildet, dass sie von Ferdinand Schild stammte. Ja, er kam ein bisschen zu Geld, nachdem er auf die Idee gekommen war, dann nach dem Studium Bauern in ihrer Tracht zu malen. Und das hat er zuerst getan in der Umgebung von Dresden. Und dann ist er aber auch nach Mönchgut gegangen und hat dort die Fischerbauern in ihrer Tracht gemalt. Da war er der Erste übrigens, der das getan hat.
Wir gehen jetzt einmal durch den Rathausgang und hier spielen auch hin und wieder Musiker. Rechts ist ein Optiker, links ist eine kleine Galerie und gibt es hier einen Kaffee. Und wenn wir nach oben schauen, dann sehen wir den Himmel, denn der Rathausgang hat nämlich ein Glasdach. Und es gab auch eine zweite Künstlerin, die zu dem Rathaus einen sehr engen Bezug hat. Welche ist das, Dorina?
Naja, den hatte sie durch ihre Familie, das war Antoni Biel und ihr Vater war Ratsherr und Jurist. Und sie ist die erste bekannte Stralsunder Malerin, die sich als Frau als zur Malerin ausbilden ließ, auch gegen den Widerstand ihrer Familie. Sie sollte heiraten, Kinder bekommen, eine Familie gründen und nicht etwa von ihrer Malerei leben. Aber sie hat sich durchgesetzt, ist dann mit 27, da war sie ja schon lange volljährig, mit ihrer Schwester zusammen nach Berlin gegangen und die hat ihr dort geholfen und den Haushalt auch geführt und sie hat sich darauf konzentriert, Malunterricht zu nehmen. Sie konnte sich ja nicht einschreiben an einer Akademie als Frau, das durften ja nur Männer. Das ging ja dann erst nachher mit der Weimarer Republik. Und sie war also darauf angewiesen, privaten Unterricht zu nehmen. Und dann hat sie sich 1867 in Berlin niedergelassen als Malerin. Und sie wurde sehr schnell erfolgreich. Sie hat ihre Bilder eingereicht zur großen Berliner Kunstausstellung, sind angenommen worden und sie hat auch viel verkauft. Und sie hat aber zeitlebens signiert mit A. Biel, weil sie Angst hatte, dass die Leute merken, dass sich eine Frau dahinter verbirgt und dann die Bilder eventuell nicht kaufen. Ja, irgendwann hat dann aber auch ihre Familie eingesehen, dass sie eine erfolgreiche Malerin in der Familie hatte, spätestens als sie dann schon sehr früh mit 50 Jahren gestorben ist an einer Herzkrankheit.
War Stralsund bei Künstlern eine beliebte Stadt?
Ja, ich glaube schon, dass es eine beliebte Stadt war, denn es haben ja etliche hier gelebt. Ich habe ja insgesamt 26 Kunstschaffende beschrieben, das sind ja noch längst nicht alle. Zwar zieht sich das über einen langen Zeitraum, 19. bis 20. Jahrhundert, aber da fehlen noch sehr viele, die auch jetzt gar nicht mehr so bekannt sind und wo es schwierig ist, was rauszufinden, wo man manchmal nur ein Bild hat mit einer Signatur, mit der man nichts oder nicht viel anfangen kann. Und dazu kommt noch, dass es ja auch sehr viele Zeichenlehrer und Lehrerinnen gab, die auch außerhalb der Arbeit noch künstlerisch tätig waren, auch Ausstellungen gemacht haben. Und die sind ja hier noch gar nicht bedacht, mit wenigen Ausnahmen, ne? Wie Johann Wilhelm Brüggemann zum Beispiel.
Und es vergingen fast 40 Jahre, bis es wieder eine Stralsunderin schaffte, Fuß in der von Männern beherrschten Kunstszene zu fassen. Und das war Elisabeth Büchsel. Bevor wir uns jetzt weiter auf den Weg machen zu den Stralsunder Künstlern, mache ich noch einen kleinen Abstecher in die Badenstraße 15. Ich stehe hier vor einem Haus aus dem 16. Jahrhundert mit Jugendstil. Elementen und hier befindet sich die Bilderleistenmanufaktur von Volker Wewitzer. Volker Wewitzer rahmt Bilder von Künstlerinnen und Künstlern aus den vergangenen Jahrhunderten und hat hier schon einige im Schaufenster hängen. Ein Stahlstich von 1890, Fischerdorf Fit bei Kap Arkona. Dann haben wir hier Fischerboote und Fischerfrauen am Strand. Und wir werfen jetzt einen Blick in die Bilderrahmenwerkstatt von Volker Wewitzer. Herr Wewitzer, Sie haben hier viele Bilder hängen. Hinter mir hängen Stralsundansichten, Ölbilder, Aquarelle. Links ist eine Pommernkarte von Johann Baptist Hohmann, ein Kupferstich von 1720 zu sehen. Herr Wewitzer, Sie haben ja viele, viele Bilder hier. Woher haben Sie die alle?
Ja, vieles kommt aus Privatbesitz, die das einfach verkaufen möchten, ne? Und ich nehme das meist in Kommission und biete das dann an. Ich rahme das dann mit meinen handgefertigten Rahmen. Das mache ich alles noch von Hand hier. Als Manufaktur rahme ich das neu ein. Meistens werden die Bilder auch gereinigt, wenn es Ölgemälde sind, und dann zum Verkauf angeboten.
Können Sie sich noch an ein Bild erinnern, wo Sie sagen, das war ganz besonders, das in den Händen zu halten?
Ja, ich hatte mal, natürlich darf ich keinen Namen nennen, jetzt nicht, aber das war ein Barockkünstler, ne, also aus Venedig, ein Ölgemälde. Ja, ziemlich groß, war 1,50 Meter mal 90 und da habe ich dann ein Original-Barockrahmen angefertigt.
Wer legt den Preis für die Bilder fest?
Ja, das mache ich im Grunde genommen, denn es gibt ja letzten Endes Auktionspreise, ne, wie die Bilder im Moment gehandelt werden in den Auktionshäusern, und da wird so ein mittlerer Preis festgelegt dann, ne?
Was sind das für Menschen, die hierher kommen, die sich für die Bilder interessieren?
Ja, das ist ganz gemischt. Im Grunde, das ist nicht nur regional, sondern das wirklich aus ganz Deutschland, ne? Denn, wie gesagt, Elisabeth Büchsel ist natürlich nicht nur eine regionale Malerin gewesen, doch jetzt auch schon deutschlandweit bekannt oder darüber hinaus, kann man schon sagen, ne? Und das ist vielschichtig. Das sind Leute, die irgendwie dann doch hier zu Stralsund oder zu der Gegend, zu Rügen und so eine Beziehung haben und auch ein Bild von einer Künstlerin, die hier im Grunde genommen gewirkt hat.
Und die Menschen, die hier reinkommen, die sich für die Bilder interessieren, sind das auch so junge Menschen, die, ich sag mal, sich so ein Ölschinken an die Wand hängen, oder sind das hauptsächlich ältere Menschen? Was sind das für welche vom Alter her?
Durchschnittlich ist das im Grunde genommen so, sage ich mal, so ab 50, ne? Aufwärts. Natürlich kommt das auch vor, dass mal jüngere Leute, ne, die das von den Eltern irgendwie im Grunde genommen mal mitgekriegt haben, ne, oder denen mitgegeben wurden, die sich dann für sowas interessieren.
Haben Sie jetzt auch gerade ein Bild von Elisabeth Büchsel da?
Nein, im Moment nicht. Das würde auch schnell weggehen.
Sie wissen dann schon, da gibt es bestimmt so Sammler, und wenn Sie dann ein Bild reinbekommen von Elisabeth Büchsel, und da gibt es bestimmt jemanden, den Sie anrufen können und sagen, ich habe jetzt eins.
Genau so ist das, da gibt es eine Liste, da suchen viele Leute solche Bilder, ja.
Und Sie haben auch einen Caspar David Friedrich hier hängen.
Ja, das sind natürlich Nachdrucke, ne? sind sogar gute Lichtdrucke aus Dresden sogar noch, ne? Die ja um 1900 bis 1930 hergestellt wurden. Ne? Das ist dann schon was Besonderes, Lichtdrucke. Ne? Das ist nicht nur ein einfacher Druck, sondern das ist schon im Grunde genommen das Beste, was man als Druck bekommen kann. Ne?
Und wenn wir jetzt nach oben schauen, da sehen wir eine ganz schön wunderbar bemalte Holzdecke. Wer hat die bemalt?
Ja, das ist ja ein altes Geschäft hier gewesen. Steht ja auch noch draußen dran. Eine alte Tischlerei. Bis zum Krieg waren die hier auch tätig. Mackentun hießen die, Möbeltischlerei. eine exklusive Tischlerei war das, aber die sind dann gleich nach dem Krieg, sind die zum Westen abgewandert und dann wurde es nachher hier ein Möbelgeschäft, zur DDR-Zeit dann.
Herr Wewitzer, haben Sie dann auch Künstler persönlich kennengelernt hier?
Ja, einmal unseren Bertram von Smitalö, das ist ja eine uralte Mecklenburger, pommersche, adlige Familie gewesen und er ist der Letzte gewesen. Also der Letzte, er ist jetzt auch gestorben, der Letzte aus der Pommernlinie, den ich ja persönlich auch kannte. Er saß bei mir hier immer auf dem Stuhl und wir haben über Kunst diskutiert. Und er hat auch gerne Heringe und Fische und Blumen und alles querbeet. Er hat auch unwahrscheinlich viele Porträts gemalt. Jeden, den er mal so kennengelernt hat oder so ins Gespräch kam, den musste er auch malen.
Herr Wewitzer, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, dass ich mir anschauen durfte, wo die Bilder der Stralsunder Künstler gerahmt werden können und wo es sie auch zu kaufen gibt. Vielen Dank.
Bitte schön, gerne.
Auf Wiedersehen.
Wiedersehen.
Und wir gehen jetzt weiter zum Geburtshaus von Elisabeth Büchsel. Wir sind jetzt hier in der Ossenreier Straße und stehen vor dem Haus mit der Nummer 6. Hier ist Elisabeth Büchsel auf die Welt gekommen. Neben mir steht Dorina Kasten, sie ist Buchautorin. Sie hat Elisabeth Büchsel auch ein eigenes Buch gewidmet.
Man hofft ja immer, dass man noch was Neues entdeckt und das werden im Fall von Elisabeth Büchsel möglicherweise keine großen Überraschungen mehr sein. Aber ich konnte jetzt im Zuge der Recherchen für das neue Buch noch einmal mehr als 100 Postkarten auswerten, die sie selbst geschrieben hat, beziehungsweise die sie bekommen hat. Anhand derer konnte man jetzt sehen, wo sie noch überall war. Da waren jetzt noch Stationen dabei, die ich vorher nicht kannte, Orte, von denen ich nicht wusste, dass sie da nun auch noch gewesen ist. Sie galt ja als Reisetante in ihrer Familie und ist eben sehr viel unterwegs gewesen. Und sie hat unterschrieben bzw. wurde in den Anschreiben bezeichnet auf vielfältige Weise und da zum Beispiel auch als liebe Liesel, also das wusste ich auch noch nicht, dass manche sie so Liesel genannt haben.
Auf Hiddensee wurde sie ja Tante Büchsel genannt.
Ja, genau. Ja, das.
Was war sie für eine Frau?
Na, sie war, glaube ich, eine sehr energische Person, sonst hätte sie es auch nicht geschafft, Malerin zu werden, denn es war ja nicht so einfach für sie. Erstmal kam der Widerstand aus ihrer Familie. Sie sollte natürlich, wie das damals so üblich war, heiraten und Kinder kriegen, eine Familie gründen, aber das wollte sie ja nicht. Sie hat ja früh gemerkt, dass sie Malerin werden möchte und es war für Frauen damals ein steiniger Weg und so hat sie auch Privatunterricht genommen und hat dann am Ende die Erlaubnis, obwohl sie schon 21 war, hat sie aber die Erlaubnis von ihren Eltern bekommen, dann doch nach Berlin zu gehen und dort Unterricht bei einem Professor zu nehmen.
Sie hat die Leute von der Insel gemalt, Fischer, Landschaften. Sie war eine unglaublich produktive Frau. Warum?
Naja, wir haben ja vorhin schon gesagt, ich fühle in mir einen unwiderstehlichen Drang, wie Simon Wagner das schon bezeichnet hat. Also das wird sie auch angetrieben haben, diese Schaffenslust, immer wieder entweder neue Motive zu suchen oder alte nochmal neu zu malen oder was anderes daraus zu machen. Das hat sie sicherlich angetrieben. Dadurch, dass sie auf Hiddensee war im Sommerhalbjahr und Plattdeutsch sprach, hat sie das leicht gehabt bei den Menschen, die sie dann sofort anerkannt haben. Denn das war da ja, die kannten das nicht, dass da jemand kommt und sie malen möchte. Sie hat Landschaften gemalt und Porträts gemalt, aber sie hat auch den Menschen in der Landschaft gemalt. Davon gibt es auch viele Beispiele. Aber ihre Porträts sind immer sehr berührend. Sie hat also nicht nur Auftragsbilder, das süße kleine Mädchen, das die Eltern dann so sehen wollten, sondern sie hat ja auch die hart arbeitenden Fischerinnen und Fischer gemalt, besonders die Frauen auch mit ihren tiefen Furchen und den Händen, da sieht man, dass sie Gicht haben, dass sie ja immer hart arbeiten mussten. Das sieht man ihren Gesichtern auch an. Die Männer sind auf See geblieben. Die haben manchmal ja auch ein schweres Schicksal gehabt. Und das alles hat sie dargestellt. Und sie hat das auch nur dann gemacht, wenn sie merkte, zwischen dem Modell und ihr stimmt die Chemie. Und sie kann da eine Verbindung herstellen. Und dann sind es dadurch diese berührenden Bilder geworden.
Welche Bedeutung haben die Bilder der Künstlerinnen und Künstler so für die heutige Zeit?
Na, im Fall von Elisabeth Büchsel ist das ja so, dass sie strahlt und zum Beispiel zu allen Jahreszeiten, wir waren ja dann manchmal auch im Sommer eben hier, zu allen Jahreszeiten, zu allen Tageszeiten, in allen Jahrzehnten gemalt hat und besonders auch vor dem Krieg, da sieht man heute, das ist ja so ein kunsthistorisches Zeugnis für uns, man sieht ja heute Straßen, die es gar nicht mehr gibt oder Häuser, die es nicht mehr gibt, weil die dann nach dem Bombenangriff verschwunden waren und all das sind jetzt kulturhistorische Zeugnisse für uns, anhand derer man ablesen kann, wie es hier aussah, wie die Menschen hier gelebt haben. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig für die Geschichte der Stadt auch.
Dorina, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir viel Erfolg für dein neues Buch.
Ja, danke schön auch dir.
Ich fühle in mir einen unwiderstehlichen Drang. Stralsunder Kunstschaffende im 19. und 20. Jahrhundert. Das war das Thema unseres Kunstkartens und so heißt auch das neue Buch von Dorina Kasten. Wir waren auf Spurensuche in der Stralsunder Altstadt. Mein Name ist Janet Lindemann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.